Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Heute sind sie sogar beide direkt vor mir sitzend. Zum einen Pascal. Hallo Pascal.
Hallo.
Mein neuer Dauergast hier in diesem Podcast.
Ja, es scheint so, ne?
Es wurde sich so gewünscht.
Ja, und zu meiner Linken, ihr habt ihn jetzt schon gehört, er hat sich selber gespoilert. Tobi, hallo Tobi.
Hallo Sebastian, hallo Pascal.
Hallo.
Und wir reden heute über den neuen Candyman. Aber bevor wir über Candyman sprechen, haben wir letztens eine sehr, sehr schöne Hörermail bekommen, auf die wir jetzt tatsächlich mal antworten wollen, weil der gute Nikolas hat uns eine wirklich sehr, sehr rührende und sehr, sehr schöne Mail an leinwandliebe@filmstarts.de geschickt und dazu waren insgesamt 11 Fragen.
Wow.
Und ich dachte, okay, wenn wir heute schon mal den Podcast haben, wo der Podcast-Chef höchstpersönlich mit drin sitzt, obwohl es ja nicht nur Podcast-Fragen sind, sondern auch ein bisschen allgemeinere Fragen, dachte ich, beantworten wir die einfach kurz hier im Podcast. Und ich zücke mal meinen Zettel. Die erste Frage ist, und die können wir tatsächlich alle drei irgendwie so beantworten, wie viele Filme schaut ihr durchschnittlich je Woche? Christoph, in Klammern steht, Christoph schlägt vermutlich alle. Ja, Nikolas, da hast du wahrscheinlich komplett recht, weil ich weiß nicht, Christoph guckt bestimmt am Tag mindestens 3 Filme.
Und die Sache ist ja auch, wir müssen aufpassen, dass wir alle weniger gucken, weil er sonst sauer wird.
Ja.
Also man muss immer selber, sich immer selber unter Christophs Niveau halten.
Nein, nein, Christoph ist jemand, der guten Wettbewerb, glaube ich, zu schätzen weiß. Und ich glaube, wenn du jetzt anfängst, Tobi, ab morgen zu sagen, okay, ich versuche jetzt Christoph zu schlagen, dann könnte das sehr spannend werden. Ja. Also wie viele guckt ihr denn so?
Also ich würde sagen, dass es durchschnittlich 5 sind. 5 in der Woche. Also es können natürlich auch mal mehr sein, aber ich würde sagen, durchschnittlich sind das so 5 Filme die Woche.
Also meine Regel war sehr lange 1 Film pro Tag. Aber das ist halt nicht so einfach durchzuhalten, wenn man noch irgendwie andere, ich sag mal, private Verpflichtungen hat oder eine Freundin zum Beispiel, die Aufmerksamkeit möchte, auch abseits irgendwie des gemeinsamen Filmeschauens. Deswegen würde ich mal sagen, aktuell bin ich dann auch so in dem Schnitt von Pascal, aber der Anspruch ist jeden Tag 1 Film.
Ja.
Hat nicht Tom Cruise auch irgendwie so eine Regel, dass er irgendwie jeden Tag 1 Film oder 2 Filme, keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich bin ganz, ganz abgeschlagen. Also ich gucke, glaube ich, pro Woche im Moment, wenn es hochkommt, irgendwie so 3 Filme oder so. Also dadurch, dass ich auch noch sehr viel lese und zwischendurch auch noch irgendwie meine ganzen Serien gucken muss, schaffe ich einfach immer nicht so viele Filme. Dann die zweite Frage. Welche Ausbildung haben die Redakteure? Und offensichtlich kennt Nikolas sich so ein bisschen in der Redaktion aus, weil hier steht auch wieder was in Klammern. Und zwar bei Christoph vermute ich, dass er sein Jurastudium im Kino verbracht hat und einfach viel zu gut in die Filmwelt passt.
Weil ich habe viel ausprobiert, aber der letzte Stand war ein Studium im Bereich Medienproduktion.
Also ich habe Politikwissenschaft studiert und dann noch einen Geschichtsmaster draufgesetzt. Das heißt, ich habe im Grunde so einen klassischen Abschluss, mit dem man nichts machen kann. Weswegen ich auch froh bin, dass ich, weil ich wusste, ich möchte irgendwie in diesen ganzen Medienzirkus, schon während des Studiums halt Praktika gemacht habe und so auch die Verbindung zur Filmstadt geknüpft habe.
Okay, interessant. Also ich habe tatsächlich so ein Kommunikationswissenschaftsstudium hinter mir auf noch Magister. Ich war noch so der letzte Jahrgang, der Magister machen konnte. Aber ja, letztendlich, lieber Nikolas, es ist nicht zwingend notwendig, irgendwas im Bereich Medien oder so studiert zu haben, weil gerade so unser Bereich, und damit fasse ich jetzt mal so ein bisschen auch diesen Journalismusbereich irgendwo mit ein, ist halt viel einfach, wenn du irgendwie für irgendwas eine Leidenschaft hast, kommst du da irgendwie rein. Und du musst natürlich irgendwie vielleicht auch einfach ein bisschen Glück haben, die richtigen Leute kennen oder so.
Ja, man lernt das Handwerk selten im Studium.
Ja, so. Ja. Es sei denn, du hast irgendwie sowas, so ein duales Studium, wo du tatsächlich auch viel Praxis machst oder so. Aber so reines Hochschulstudium bildet dich halt zum Akademiker aus. So. Ja. Du machst halt Filmtheorie und keine Ahnung was, aber nichts, was dir später im Alltag wirklich viel weiterhilft.
Ja, Leidenschaft ist das beste Studium.
Ja. Dann die, das ist ein schöner Satz, Pascal, vielen Dank. Die dritte Frage, wie lange dauert die Vorbereitung und Nachbereitung des Donnerstags-Podcasts?
Ja, der Donnerstag.
Ja.
Also wir versuchen, das alles möglichst kurz zu halten. Wir haben das im Podcast ja auch schon erwähnt, dass wir allesamt in der Redaktion noch viele andere Aufgaben haben. Und deswegen würde ich mal sagen, die Hauptzeit geht tatsächlich dann dafür drauf, für die Folge die Filme zu gucken. Muss man ja auch machen. Mhm. Und machen wir auch viel nebenher, das kann man ruhig sagen. Also wir sind in der Arbeitszeit mit vielen anderen Sachen beschäftigt. Dann haben wir einmal die Woche unser Meeting. Und ja, Sebastian muss natürlich noch schneiden. Und es gibt auch noch so organisatorische Sachen zu klären, auch mit Werbeeinblendung und so weiter. Ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber es sind halt pro Folge schon, wenn man das Filmgucken mit einberechnet, ein paar Stunden. Ne? Mhm. Und Aufnahme, aber wir müssen das ja auch noch aufnehmen.
Klar, wir sitzen auch hier noch vor dem Mikrofon, das zählt auch immer noch mit.
Wie lange brauchst du denn so durchschnittlich, um so eine Folge zu schneiden?
Moment, da kommen wir gleich noch zu. Greif doch nicht die Fragen vorweg,
entschuldige,
Pascal.
Entschuldige.
Eben, bevor wir aber zu der Frage kommen, oder wir kommen einfach zu der Frage, weil das ist Frage 5. Ist Leinwand lieber ein One-Take oder schnippelt ihr danach nochmal rum? Für gewöhnlich ist es tatsächlich ein One-Take. Also ich habe es, glaube ich, nur so in unseren Anfangsphasen erlebt, dass wir irgendwo gesagt haben, so, okay, lass hier nochmal ansetzen, wir machen das nochmal irgendwie neu. Aber mittlerweile
ist uns einfach scheißegal geworden.
Das vielleicht auch ein bisschen auch. Nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir einfach so ein bisschen Firma damit geworden, irgendwie einfach so zu reden. Und wir wollen ja letztendlich ja auch so ein bisschen den Anspruch haben, dass es sich anhört, als wie unsere Gespräche bei einer Mittagspause, wenn wir irgendwie wieder mal reguläre Mittagspausen hätten oder
das
sowas.
Das ist recht ungefiltert, was wir hier machen. Deswegen haben wir auch jetzt keine größere Vorbereitung irgendwie dahingehend, dass wir absprechen, wer was sagt oder sowas. Oft wissen wir zum Beispiel auch nicht, wie der andere über den Film denkt. Mhm. Das ist ungefiltert und das ist halt auch der Unterschied zum klassischen Radio, zwischen Podcast und klassischem Radio, den man eben auch in vielen anderen Podcasts so hört. Das hört sich halt rauer an.
Mhm. Genau. Ja, und deswegen, also ich glaube, die einzige Schnittarbeit, die ich wirklich viel habe, war jetzt zu Corona-Zeiten, wenn Leute halt nur online zugeschaltet waren. Weil dann hast du so ein bisschen diesen Internet-Delay. Das habe ich dann einfach so ein bisschen rausgecuttet, weil ansonsten stelle ich eine Frage und es dauert so 1-2 Sekunden, bis dann die Antwort kommt oder so. Und ich persönlich finde das blöd und deswegen cutte ich es da dann halt raus. Das ist manchmal ein bisschen mehr Fummelarbeit, aber grundsätzlich ist es hier meisten One-Take.
Oder wenn Pascal mal wieder einen seiner Ausraster hat.
Da kommen wir gleich noch zu.
Die müssen dann auch wieder raus.
Dann kommen wir jetzt, weil wir jetzt eine Frage übersprungen haben, zur eigentlichen vierten Frage. Wie lange braucht man durchschnittlich für das Schreiben einer Filmkritik?
Ja, also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, das geht von, wenn es richtig gut läuft, irgendwie 2 Stunden bis zu 8 oder so.
Wow.
Also das ist wirklich eine Frage der Übung, eine Frage der Tagesform und nicht zuletzt auch eine Frage, wie man den Film verarbeitet hat. Man ist sich ja oft auch ehrlicherweise vielleicht nicht so ganz sicher und man möchte ja einen guten Text abliefern, eben einen fundierten Text.
Dann vor allem, wie viel ist dann noch Redigieren drin, irgendwie nochmal irgendwie Sätze umformulieren und sowas alles?
Ja genau, dann geht auf jeden Fall, im meisten Fall ist es ja bei uns Christoph nochmal eine halbe Stunde über den Text. Das kommt dann auch nochmal oben drauf. Ne? Aber also ich glaube, meine schnellste Filmkritik, die ich in der vergangenen Zeit geschrieben habe, das ging halt in einem Rutsch durch und das hat so 2 Stunden gedauert, da war ich aber auch dann froh, dass es so ging. Und das war.
Also ich schreibe ja keine Filmkritiken für Filmstarts, aber ich habe ja einen privaten Blog, für den brauche ich aber da schreibe ich auch einfach so frei Schnauze, wie hier. Das ist nicht an irgendwelche Regeln gebunden, deswegen bin ich da meist so eine halbe Stunde mit einem Text durch. So. Also deswegen, aber gut.
Das kommt eben, wie gesagt, drauf an, was man da selber für einen Anspruch hat an den Text.
Also ich habe für Filmstarts bisher noch keine Kritik geschrieben, aber ich habe schon tausende Kritiken vorher geschrieben. Und da kommt es halt auch, wie Tobi schon gesagt hat, immer drauf an, was hat einem der Film gegeben, was ist auch die Zeichenforderung von gewissen Seiten. Und ja, in was für einer Stimmung ist man tagesabhängig. Aber da kann es dann auch mal, dass man da einen ganzen Tag drüber brütet, ja, weil man einfach nicht weiterkommt oder das geht halt in einem Rutsch.
Es ist halt super, wenn die Gedanken sehr schnell geordnet sind.
Ja.
Dann muss man an den Formulierungen natürlich
fallen. Wenn sie frei sind.
Wenn sie frei sind, das sollten sie sein bei einer Filmkritik, ja.
Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und die ist spannend. Können wir direkt an Christoph eigentlich weitergehen? Also Christoph, wenn du zuhörst, diese Frage ist jetzt wirklich nur. könnt ihr euren Fernseher, Dolby Surround Anlage, Streamingdienst, Abo, Kino, Eintrittskarte steuerlich absetzen?
Ja, ja, ganz im Ernst. Ja. Können wir. Also ich habe das gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den Fernseher abgesetzt habe, aber meine Kinotickets zum Beispiel und meine Abos für die VOD-Dienste, die ich ja alle privat bezahle, habe ich steuerlich abgesetzt und das wurde auch akzeptiert vom Finanzamt.
Ja, sehr gut.
Gut zu wissen.
Wenn ihr das noch nicht macht, ich weiß nicht, ob ihr eure Steuererklärung jetzt schon fertig habt für dieses Jahr. Die Frist ist ja verschoben worden.
Gut, dann Frage Nummer, jetzt kommen wir, glaube ich, zu Fragen, die wir nicht beantworten können. Sorry, schon mal, aber vielleicht weiß jemand da draußen noch, worüber wir irgendwann mal geredet haben. Frage Nummer 7, ihr spracht in einer Folge von einer Serie. Irgendetwas mit Monaco oder Saint-Tropez mit tollen Kostümen aus den 70er oder 80er Jahren. Wie hieß die Serie? Also alle fleißigen Zuhörer dieses Podcasts, wenn ihr das irgendwie noch wisst, oder Christoph, falls du zuhörst, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht, obwohl Christoph guckt nicht so viele Serien, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also Nikolas, sorry, tut mir leid, da können wir dir leider keine Antwort geben. Deswegen rutschen wir rüber zur nächsten Frage. Als Abschluss der Videospiel-Verfilmungs-Podcast-Reihe, ach, deutsche Sprache ist schon geil, ne? Videospiel-Verfilmungs-Podcast-Reihe. Wäre ein Fazit interessant? Warum misslingt dieses Genre filmisch regelmäßig? Gibt es übergeordnete und wiederkehrende Erklärungsmuster? Nikolas, das gehen wir einfach mal an Christoph und André Peschke weiter, die ja diesen Videospiel-Podcast machen, weil es wäre ja tatsächlich mal interessant. Ich glaube, sie sind jetzt auch schon, weiß nicht, bestimmt bei Folge 20, 30, keine Ahnung was. Und so, das könnten sie vielleicht ja mal wirklich so als Jahresabschluss-Podcast irgendwie machen. Was waren denn jetzt so die guten Sachen? Was waren die wirklich schlechten Sachen? Und woran liegt es, dass die schlechten Sachen immer so schlecht sind und die guten Sachen so selten sind?
Also das ist ja ihre Leitfrage, so wie ich ihr Konzept verstanden habe. Und deswegen glaube ich, dass die das in jeder Folge immer so ein bisschen beantworten. Halt am Beispiel, dass
es ja, aber wäre ja mal gut, das nicht beiläufig, sondern für einen Podcast zu beantworten. Also, Christoph, halt dich ran. Dann, Frage Nummer 9. Dafür sitzt der Tobi auch hier. Nein, nicht nur deswegen. Wie finanziert ihr den Donnerstags-Podcast? Ich habe bisher nur einmal Werbung gehört.
Ja, da muss ich erst mal sagen, dann hast du aber noch nicht alle Folgen gehört.
Genau, das ist richtig. Ja. Es gab schon ein paar Mal mehr
Werbung. Wir hatten schon ein paar Mal mehr als nur einmal Werbung. Und das ist tatsächlich auch unsere Einnahmequelle. Wir versuchen, kleine Spots zu schalten. Bisher hatten wir so ungefähr 1,30 bis 2-minütige selbstproduzierte, natürlich unter Vorgaben, selbstproduzierte Spots. Und das wollen wir in Zukunft auch so handhaben. Und das heißt, ihr werdet wahrscheinlich dann auch wieder Werbung hören und vielleicht auch ein bisschen mehr Werbung hören, denn irgendwie müssen wir die Rechnung bezahlen, die wir hier haben. So ist es einfach. Aber wir werden natürlich darauf achten, dass es nicht irgendwie stört, sondern im besten Fall sich auch einfach gut anhört und interessant ist.
Wie? Ich muss es immer noch mal sagen, die beste Werbesendung, die wir hier bei Leinwandliebe bisher hatten, war unser Schläferz-Podcast mit Oliver Kalkofe. Ich glaube, keinem Menschen ist so richtig aufgefallen, dass es eigentlich eine große Dauerwerbesendung gewesen ist, weil der gute Oliver, der ja dann später auch noch bei Godzilla dabei war, und das war nicht mal verkauft. Das hat er wirklich von sich aus gemacht, weil Godzilla, er einfach auch Spaß hatte.
Genau, die Podcast-Folge zu Schläferz war verkauft. Genau. Das haben wir am Anfang auch gesagt, das müssen wir auch sagen, das wollen wir auch sagen natürlich. Soll schon klar sein, wann Werbung ist und wann nicht, damit ihr wisst, was ist jetzt eben unsere freie Meinung und was machen wir im Auftrag. Aber mir hat die auch als Zuhörer viel Spaß gemacht, die Schläferz-Folge, das kann ich sagen. Ich habe die damals im Urlaub gehört, so bin durch den Wald gelaufen und hab die Zeit so ein bisschen vergessen auch.
Sehr schön. Solange du nicht gegen irgendwelche Bäume gelaufen bist oder so, weil wir dich so schön eingelullt haben. Ich finde es auch nach wie vor mal schön, wie viele Leute diese Podcasts immer zum Einschlafen hören. Mhm. Das ist sehr, sehr toll.
Das beste also Kompliment.
Für alle da draußen, gute Nacht.
Schlaft gut. Vergesst vergesst nicht, euer in den Flugmodus zu schalten.
Genau. Falls ihr bis hierhin überhaupt gekommen seid.
Das war das beste Kompliment, was wir bisher bekommen haben, war tatsächlich ein, ich glaube, es war ein Hörer, der meinte, sein Kind schläft nie so gut ein wie mit Leinwandfieber.
Schön.
Wir könnten jetzt auch fies sein und irgendwie so ein lautes Pfeifen hier reinschneiden, aber so fies sind wir nicht. Deswegen, also schlaft gut oder hört halt noch weiter mit.
Ich glaube, wir machen noch Candyman heute, oder?
Nein, ich schlaf schon. Dann Frage Nummer 10, die interessiert mich auch sehr brennend,
ja.
Lieber Tobias. Warum wird die Montags-Kurzfilmbesprechung nicht über filmstarts.de promotet? Was ist da los?
Was
unmöglich.
Was ist da los, ja.
Also für alle, die es nicht wissen, ich habe ja noch eine kleine Rubrik, wo ich innerhalb von 5 Minuten versuche, einen Film vorzustellen. Ja. Und das kommt immer montags, wenn nicht Interviews wie das letzte Interview mit Robert Schwentke zu Snake Eyes oder der Gaming-Podcast dazwischen kommt. Nur mal so am Rand.
Ist einfach eine Frage von Prioritäten, muss man ehrlicherweise sagen. Also so ein Artikel macht halt auch viel Aufwand.
Ja, klar.
Und deswegen müssen wir uns überlegen, zu welchen Folgen wir Artikel machen und zu welchen nicht. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir nicht auch mal zu einer Montagsfolge einen machen. Also die Idee gibt's sogar, dass wir die noch mal besser auf der Seite mit einbinden.
Sehr gut. So, und die letzte Frage von Nikolas. Wie grenzen sich Filmstarts und Moviepilot voneinander ab?
Also ich will gar nicht so sehr für die Kolleginnen und Kollegen von Moviepilot sprechen, sondern einfach mal sagen, was ich bei Filmstarts sozusagen gut finde. Ich bin ja auch langjähriger Leser. Unser Anspruch ist halt, die Filmkritiken zu liefern, möglichst umfassend zu vielen Filmen, auch von unterschiedlichen Autoren und Autorinnen. Und euch mit unseren News und Ratgeberartikeln halt zu informieren und zu unterhalten. Plus natürlich jetzt Leinwandliebe obendrauf. Und die Moviepiloten hatten halt immer eher so einen Community-Ansatz. Und also da spielte die Community immer schon traditionell eine größere Rolle. Und sie gehen jetzt auch noch mal eher so in Richtung Popkultur. Also wir sind ja schon sehr stark fokussiert, also Filmstarts ist schon sehr stark fokussiert eben auf Filme. Wir machen auch noch Serien so ein bisschen, aber vor allem Filme. Das merkt ihr auch bei Leinwandliebe, das ist ein Filmpodcast. Und
gut, und Moviepilot hat auch, glaube ich, noch einen größeren Fokus allgemein auf Serien. So ein bisschen, zumindest auch so, also gerade vom Podcast her, Streamgestöber ist ja, glaube ich, zu 95% wirklich Serien,
ja.
Und wir haben ja halt wirklich, dass wir immer sagen, okay, Kino und Filme sind erstmal im Vordergrund. Ich glaube, wir haben ja noch nie über irgendeine Serie gesprochen, außer in irgendwelchen kleineren Sachen oder mal nebenbei. Und ja, deswegen, das würde ich auch sagen, also der Community-Aspekt ist, glaube ich, beim Moviepilot auch noch sehr viel größer, weil das natürlich auch so ein bisschen so dieses Tool gewesen ist, da halt Filme auch zu bewerten und so, was jetzt wahrscheinlich viele auch dann bei Letterboxd machen und sowas alles. Also ja, okay, wir nicken, wir wissen auch nicht mehr weiter. Also lieber Nikolas, ich hoffe, dir und auch allen anderen da draußen haben diese Fragen und vor allen Dingen unsere Antworten ein bisschen mehr gegeben, um uns auch ein bisschen besser zu verstehen. Und für alle, die jetzt noch nicht eingeschlafen sind, fangen wir jetzt denn doch mal an und reden über Candyman. Und Candyman von 2021, die Fortsetzung von Candyman aus den frühen 90er Jahren.
Candymans Fluch heißt das Original in Deutschland, genau, von 1992, wenn ich es jetzt nicht völlig falsch im Kopf habe.
Genau, und ja, das Witzige ist, ich habe den neuen Candyman gesehen, ohne dass ich den alten Candyman kannte.
Oh, war ja.
Pascal war dann so freundlich, hat mir seine Candymans Fluch Blu-ray mitgebracht, damit ich sie mir im Nachklang noch angucken konnte. Und das kann ich schon mal vorweggreifen. Ich finde, auch wenn man den ersten Teil oder den ersten Teil nicht kennt, dieses Original, kommst du gut in den neuen rein. Weil ich finde, gerade, hier wackeln sie schon mit dem Kopf. Also, was denn? Das wird jetzt schon spannend. weil sie letztendlich trotzdem auch alle wichtigen Sachen erzählen, die du wissen musst. Aber gut, da reden wir gleich drüber. Tobi, ich habe gehört, es wurde die Münze geworfen und du darfst erzählen, worum geht's eigentlich in Candyman?
Da kann man auch mal zur Erklärung sagen, weil wir jetzt ja schon so die gläserne Folge machen mit den Fragen und so, dass eigentlich niemand von uns wirklich Bock hat, immer diese Synopsis zu bringen. Was unter anderem damit zu tun hat, dass man, wenn man Filme guckt, wie wir das machen, halt auf alle möglichen Sachen achtet, aber oft gar nicht so sehr auf den Plot. Und vor allem, wenn man...
Hier muss ich aber reinreitschen. Ganz ehrlich, der einzige Grund, warum ich damals, als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, der einzige Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, okay, ich gebe diese Inhaltsangabe ab, weil ich immer Angst davor hatte, die ganze Zeit so viel alleine zu labern und dachte, okay, gut, ich mache halt so die Anmoderation und stelle alle vor. Und damit die Leute mich nicht ständig reden hören, sage ich, okay, gut, wenn das für alle, dann kann ich auch ab jetzt wieder anfangen, nur über den Inhalt zu reden, wenn das so eine große Dramatik ist.
Das klingt gut.
Aber jetzt ist Tobi nochmal dran.
Ein letztes Mal nochmal Tobi. Genau.
Sebastian hat uns alle erlöst. Nein, nur weil man sich dagegen immer so ein bisschen sträubt und so, heißt das ja nicht, dass man es dann nicht auch macht und auch irgendwie gut machen kann. Also ich versuche es jetzt mal bei dem neuen Candyman-Film, der im Jahre 2019 spielt, kurz vor Corona könnte man sagen, aber das spielt im Film keine Rolle. Und zwar in Chicago, konkret im Stadtteil Cabrini Green. Das ist ein ehemaliges Sozialwohnbauprojekt, was in den 70ern sehr heruntergekommen war. Das sieht man im ersten Film auch. Wo überwiegend Schwarze gewohnt haben, aber mittlerweile ist das Ding durchgentrifiziert. Und dort wohnt ein Pärchen, der Künstler Anthony, gespielt von dem, ich glaube, die meisten kennen ihn als Aquaman-Bösewicht, Yahya Abdul-Mateen, dem zweiten, genau. Und seiner Freundin, die ist Galeristin, Buena. Tayona Paris spielt sie, die werden die meisten Leute vielleicht aus Beale Street, wirklich sehr, sehr schön.
Oder tatsächlich vielleicht alle Marvel-Fans da draußen jetzt aus WandaVision. Da hat sie Monica Rambeau gespielt.
Und genau.
Sie wird ja dann auch in The Marvels wieder diese Rolle übernehmen.
Genau, also die beiden spielen das Paar im Zentrum der Handlung, die so beide im Künstlerbetrieb tätig sind und total hip in ihrer Eigentumswohnung da leben. Und es könnte alles sehr schön sein, aber Anthony, der kommt so beruflich nicht so wirklich weiter als Künstler. Dem sind irgendwie, also seine Ideen kommen nicht mehr so richtig an. Das wird ihm auch unmissverständlich zu verstehen gegeben. Und deswegen ist er auf der Suche nach einem neuen Projekt. Und das findet er in der Legende des Candyman, einem, wie es heißt, Geist eines tötenden Geistes, der mit seinem Haken und von Bienen begleitet erscheint, wenn man seinen Namen fünfmal im Spiegel sagt, und dessen Geschichte sozusagen sehr eng mit dieser Siedlung Cabrini Green verbunden ist. So, auf diese Legende stößt er, der gute Künstler Anthony, und denkt sich dann, naja, da mache ich doch meine nächste Kunstinstallation zu. Die ist dann unter anderem ein Spiegel, der wird dann so in so einer Galerie ausgestellt, und die Betrachter werden sozusagen herausgefordert, halt den Namen des Candyman da zu sagen, und naja, ihr könnt euch vorstellen, wie es dann bergab geht.
Oh ja, und das nicht das im wortwörtlichen Sinn. Hust, hust.
So, das ist ich würde mal sagen, damit sollten wir es jetzt für den neuen Candyman belassen. Wir werden ja sicherlich jetzt auch nochmal darüber reden, wie der mit dem ersten zusammenhängt und so. Aber das ist so im Groben die Handlung von dem von dem neuen Film. Okay, aufbauend auf dem ersten.
Dann will ich mal gleich zurückspringen zu den schockierten Blicken und schüttelnden Köpfen, die ich hier geerntet habe, als ich gesagt habe, man kann diesen Film auch gucken, ohne dass man den ersten gesehen hat, weil der Film eigentlich sehr gut das erklärt. Auch mit einem sehr schönen Mittel, wie ich finde. Es gibt dann so diese so eine Art Schattenpuppenspiel mit ausgeschnittenen Handpuppen, über die quasi die komplette Vorgeschichte des ersten Films irgendwie nacherzählt wird. Es wird uns ja auch noch mal so ein bisschen dann erzählt, was ist die wahre Geschichte des Candymans. Also die geht ja sehr, sehr weit zurück. Der ursprüngliche Candyman war eigentlich ein Sklave.
Nee. Der war der, also es gibt unterschiedliche Fassungen und so, aber so wie ich das verstanden habe, war er schon ein freier Mann, weil das kurz nach dem Bürgerkrieg passiert ist. Aber natürlich lebte er unter den Folgen der Sklaverei und unter massiv rassistischen Bedingungen.
Und er war halt er war Künstler, konnte gut Maler. Porträt zeichnen und verliebte sich halt in eine junge Dame, die er zeichnen sollte. Sie wurde daraufhin schwanger. Das passte natürlich ihrem Herrn Vater nicht, der daraufhin einen Lynchmob organisierte, die diesen ursprünglichen Candyman quasi folterten, ihm den Arm abschnitten, da einen Haken reinrammten und ihn dann mit Honig bestrichen, damit er irgendwie von zig hunderttausend Bienen zu Tode gestochen wird. Und das ist quasi so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und wie gesagt, das wird alles, also es wird zwar auch in dem Originalfilm erzählt, aber es wird hier eben auch nochmal erzählt, aber mehr über dieses Mittel von diesen Puppen, was ich echt sehr, sehr schön fand.
Ich würde halt sagen, also du hast natürlich recht in der Beschreibung von dem, was du gerade gesagt hast. Und wenn man das alles so aufnehmen kann als Zuschauer, als Zuschauerin, dann klar, dann bekommt man den ersten Film da irgendwie geliefert. Nochmal in dem neuen Film. Und wie gesagt, die Handlung ist wichtig, weil die Handlung des neuen Films halt total darauf aufbaut. Also es gibt ja noch zwei andere Candyman-Filme, muss man nicht gucken und die sind auch echt nicht gut. Die Handlung dieses neuen Films ist unmittelbar verbunden mit der des ersten. Und ich würde aber sagen, auch aus der Erfahrung, dass ich aus dieser Pressevorführung raus bin und dann erstmal zwei Kolleginnen die ganze Handlung erklären musste, würde ich halt sagen, naja, das ist offenbar dann doch nicht so ganz gut gelungen in dem neuen Film, weil der halt super viel erzählt, auch viele Themen noch drin hat und so. Und weil es immer was anderes ist, ob ich irgendwas in der Rückblende mal schnell bekomme, so, oder ob ich das wirklich in einem Film ganz sehe und erlebe. Hm. Ich finde, das spielt in der Informationsvermittlung eine große Rolle.
Ja, kann ich zustimmen. Vor allem, weil es ja der neue Candyman, den alten Candyman, nicht nur handlungstechnisch fortsetzt. Er hat ja auch den Sozialrealismus, den er ausbaut und ganz eng mit der Handlung verknüpft. Das ist, glaube ich, sehr, sehr relevant, um den zweiten Candyman zu verstehen.
Wie gesagt, also ich glaube, das Problem liegt auch einfach daran, vielleicht gehe ich das mal vorweg, dass ich den neuen Candyman absolut furchtbar langweilig fand. Weil wir haben, wie gesagt, es gibt viel dieses Expositionsgekotze, wo uns halt einfach viel, viel erzählt wird und sowas alles. Gleichzeitig finde ich, hat dieser Film zu sehr das Problem, dass er seine politische Botschaft zu krass in den Vordergrund stellt und dabei vergisst, irgendwo auch noch im Film sein zu wollen. Das macht das Original sehr viel besser und da möchte ich mich nochmal bei Pascal bedanken, dass er mir den mitgebracht hat, weil ich bin aus diesem neuen Candyman gekommen und habe gedacht, okay, wow, das war der langweiligste Horrorfilm, den ich seit langem gesehen habe. Und ich mag Jordan Peele, der hier als Co-Autor und Produzent mit am Werk war, hat selber nicht Regie geführt, aber so seine Filme wie Get Out und Wir sind gerade auch, was so diese moderne sozialpolitische Komponente angeht, so schön subtil. Und der neue Candyman ist da einfach nur so, ist mir da viel zu plakativ und gleichzeitig als Horrorfilm einfach nicht atmosphärisch genug. Und da muss ich echt sagen, nachdem ich diesen Film gesehen hatte, hatte ich irgendwie gar nicht so richtig Bock, mir den Originalen anzugucken. Habe es natürlich der Vollständigkeit halber trotzdem gemacht, weil es mich natürlich auch interessiert hat, woher kommt das? Und ich war baff. Also der alte Film von 92 ist großartig. Kann ich wirklich nur jedem da draußen empfehlen. Ist, glaube ich, so einer der besten Horrorfilme der 90er Jahre, den man wirklich geguckt haben muss. Und vor allen Dingen der Horror ist, ohne dass sie die ganze Zeit irgendwie Blut und Gemetzel haben. Ich glaube, es gibt so zwei, drei so richtig fiese Szenen.
Die sitzen dann aber auch.
Aber ansonsten ist der, atmosphärisch gut. Ja. Ich finde den auch, der ist ja fast schon wie so eine Detektivstory, weil wir haben ja diese, jetzt vergesse ich ihren Namen, Helen.
Helen, genau.
Die eine junge Professorin, Studentin. Nee,
die ist Promotionsstudentin, also die schreibt ihre Abschlussarbeit, genau, ihre Promotion. Die
ihre Abschlussarbeit über so urbane Legenden und Mythen schreibt und dabei halt auf diesen Candyman stößt und eben auch auf diesen Vorort Cabrini Green. Und wie sich das auf, auch Tony Todd als Candyman, ich dachte, ich komme nicht mehr klar. Der ist hier so eine Mischung aus Freddy Krueger meets Dracula, der hat hier so eine Aura.
Allein die Stimme schon.
Allein diese Stimme. Allein der erste Auftritt von Tony Todd in dem ersten Film, wenn er in, da gibt es so eine Szene im Parkhaus und er steht einfach nur mit verschränkten Armen und guckt einfach nur so wie der lässigste Chef-Dude überhaupt und hat dabei trotzdem so eine Präsenz. Und da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, okay, wow, wo war das bitte im neuen Film? Und ich finde, was ich auch schade finde, ist, der neue Film baut ja irgendwann später eine sehr, sehr eindeutige Verbindung zum ersten Teil auf. Und jetzt zum Nachklang finde ich das interessant. Aber wenn ich jetzt wieder über den neuen Film nachdenke, finde ich sau schade, dass man daraus nicht mehr gemacht hat.
Also ich finde gar nicht, dass ich jetzt so massiv widersprechen kann. Ich komme sozusagen dann zu einem anderen Fazit als du. Aber ich habe auch ein Problem gehabt bei jetzt diesem neuen Candyman, damit, wie er mit seinen Themen umgeht. Also es steckt sehr, sehr viel drin und das auch sehr plakativ, da hast du recht. Ja. Das geht von irgendwie dieser mit der Legende verbundenen Lynchjustiz, dieser rassistischen, über Gentrifizierung, über Polizeigewalt, vor allem natürlich Polizeigewalt gegen Schwarze.
Beziehungsdrama?
Beziehungsdrama ist auch noch drin. Dann hast du eine auch so ein bisschen so eine Satire vielleicht auf den Kunstbetrieb oder so. Mhm. Ne? Das steckt alles da drin. Und es ist halt einfach, vor allem bei einem Film, der nur 90 Minuten dauert, schlicht und ergreifend zu viel. Und
naja, es ist aber auch bleiben wir mal bei diesen sozialpolitischen Themen ganz kurz, weil klar, Beziehungsdrama und sowas ist okay, aber
es ist ein Film über Rassismus, das kann man sagen.
Genau, es ist ein Film über Rassismus. Es wird natürlich schwingt diese ganze Geschichte mit George Floyd da irgendwo mit rein.
Ja.
Gleichzeitig haben wir auch so diese Gentrifizierungsgeschichte des Orte irgendwie neu gemacht werden, alles ist dann irgendwie Eigentumswohnung und die Leute, die da früher gelebt haben, können sich das nicht mehr leisten. Und allein diese Gentrifizierungsthematik in diesem Film fand ich so albern, weil die Leute, die sich in diesem Film über Gentrifizierung aufregen, sind die reichen Leute, die in diesem
die Gewinner.
Ja, genau, sind diese Gewinner, die mir die ganze Zeit davon erzählen wollen, wie scheiße doch Gentrifizierung ist.
Das ist wahrscheinlich auch mal beabsichtigt, glaube ich.
Glaube ich auch.
Ja, ja, aber warum?
Dass das halt widersprüchlich ist.
Okay, aber ist das denn der Versuch zu zeigen, wie dumm diese Leute sind?
Ja, ich glaube schon. Es gibt diesen lustigen.
Aber dann hätten sie es griffiger machen sollen, weil so, die reden halt so ernst darüber und der ganze Film nimmt sich halt auch so ernst, dann hätte man eher in dieses satirische.
Es gibt diesen lustigen Satz, ich weiß nicht, ob er von Jan Böhmermann ist. Wer das Wort Gentrifizierung kennt, ist selber wahrscheinlich ein Mitverursacher.
Ja, das ist gut.
Das sieht man in dem Film auch.
Ja. Und man kann es ja auch so sehen, dass vielleicht der Candyman in dem neuen Teil auch so ein bisschen der versinnbildlichte Horror der Verdrängung ist, der jetzt wiederkommt. Und das lässt sich sowohl auf die Geschichte der Schwarzen beziehen, als auch auf die Geschichte der Gentrifizierung. Jetzt nur für die Geschichte der Schwarzen oder für die Gentrifizierung?
Nein, aber so in Bezug auf Candyman auch, weil im Original ist er halt wirklich ja einfach nur so ein Mythos. Und vor allen Dingen im Original tötet er ja egal wen. Ich habe so das Gefühl, so am Ende vom neuen Candyman dachte ich, okay, ist das jetzt ein neuer Superheld? Ist das weil der neue Film macht ihn am Ende mehr oder weniger irgendwie so zu so einem zu so einem neuen Superheld gegen Rassismus. Und
das fand ich dann, das fand ich wiederum interessant. Also, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Wir haben, vielleicht machen wir noch einen Spoiler-Teil, vielleicht nicht. Mal gucken, aber wir werden euch auf jeden Fall warnen, wenn wir es machen. Also, ich habe auch das Problem, wie gesagt, dass in dem Film zu viel mit drinsteckt an Themen, als dass er das schultern kann. Er macht das unfassbar plakativ, aber man hat schon den Eindruck, da sind viele Sachen drin, einfach nur damit sie drin sind. So, haken wir jetzt auch ab, haken wir jetzt auch ab, haken wir jetzt auch ab. Nach dem Motto. Auf der anderen Seite, was ich wirklich gut fand, war, dass dieser Film sich echt wütend anfühlt. Also es gibt Szenen, die haben gerade die Tötungsszenen zum Ende hin, die haben eine solche Wucht, dass da für mich einfach auch diese Wut rausspricht, dass Rassismus nach wie vor in den USA, aber auch der ganzen Welt ein scheiß Problem ist und nicht gelöst ist. Und in dem Kontext, ja, wird dann auch der Candyman in einer Szene, die wir jetzt nicht näher verraten wollen, zu so einer Art Anti-Held. Aber diesen sozusagen Stil fand ich bei aller thematischen Überladung schon gut. Der hat mich echt getroffen.
Fand ich aber auch persönlich ein bisschen zu überspitzt. Also das war so, okay, Polizisten schießen auf jeden Schwarzen. So, das ist irgendwie so gefühlt diese Aussage, die dieser Film am Ende trifft.
Ja, aber im Kontext dessen, was Schwarze in den USA erleben müssen, finde ich die Aussage nicht
falsch. Ja, das ist richtig, aber das ist das, was ich vorhin meinte, mit dass Jordan Peele in seinen früheren beiden Filmen, also Get Out und Us, so viel subtiler und intelligenter einfach mit diesem Thema. Und ich will dieses Thema überhaupt nicht unter den Tisch kehren, aber da war viel cleverer. Dieser neue Film ist einfach so plump und dumm irgendwo, also, in diesen Aussagen, finde ich.
Also
Ja, ich wollte noch mal zu der Gentrifizierung noch mal kurz zurückkommen. Dass es vielleicht so ein bisschen so gemeint ist, man kann die Menschen vielleicht oberflächlich verdrängen, aber irgendwas bleibt immer da. Und das ist vielleicht der Candyman, der die Menschen, die jetzt dahin ziehen, die Privilegierten immer wieder daran erinnern, dass sie hier vielleicht nicht so willkommen sind. Was war gerade noch mal das Thema davor, die Frage?
Die ganze Geschichte mit dem Rassismus.
Okay, da wollte Tobi, glaube ich, erstmal was zu sagen.
Ja, also wie gesagt, thematisch überladen und so, aber hat eine Wut, die ich verstehen kann. Und natürlich ist nicht jeder Polizist ein Rassist oder schießt auf Schwarze, aber die statistisch auch belegbare Erfahrung in den USA ist halt leider so furchtbar, dass ich verstehen kann, woher diese Wut, die in dem Film sichtbar und spürbar wird, wo die herkommt. Und du hast recht, Sebastian, der Film ist nicht sonderlich subtil. Und ja, der erste Candyman's Fluch, ist da auch, ist wahrscheinlich subtiler. Ich fand da vor allem eine Sequenz total beeindruckend, nämlich die, wo die Hauptfigur Helen zum ersten Mal in dieses Wohnprojekt Cabrini Green geht. Ne? Das ist auch wirklich sehr, sehr bedrückend inszeniert, wie sie dann da durch diese Betonwüsten läuft und alles so heruntergekommen ist und sie sich auch immer mehr bedroht fühlt und du halt siehst irgendwie, wie unwohl sie sich auch als weiße Frau, als privilegierte weiße Frau, sie ist ja, kommt ja aus so einem akademischen Umfeld, in dieser Umgebung fühlt. Und das kommt in wenigen Blicken rüber und dann auch als sie einer Frau dort, die da wohnt, begegnet und mit ihr spricht, merkt man diesen Unterschied einfach, ohne dass er irgendwie super explizit ausgesprochen wird. Das fand ich toll. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass alle bisherigen Candyman-Filme, Teil 1 und auch die dann deutlich schlechteren Teil 2 und 3, immer halt eine weiße Hauptfigur hatten. Das ist immer eine Geschichte aus der Perspektive von Weißen, über Schwarze natürlich, aber trotzdem eben mit diesem Schwerpunkt. Und das macht der neue Film anders. Der neue Film ist der erste Candyman-Film, wo es nicht nur um Schwarze geht, sondern wo sie auch ganz klar die Hauptfiguren sind. Und das muss ich ihm auch anrechnen.
Ja. Naja, Weiße sind so, finden die überhaupt statt? Nur Nebenrollen, ne? Ganz kleine Nebenrollen. Naja, ist auf jeden Fall auch die neue Perspektive, die ja auch Sinn macht, wenn man dann auch noch bedenkt, dass Jordan Peele als Produzent und Co-Autor mit dabei ist, der sich das ja so ein bisschen, dieses New Black Cinema.
Und wie gesagt, das mag ich ja auch. Also,
ja. Ne? Aber und ich würde übrigens auch nicht sagen, dass wir sonderlich subtil in seiner Aussage ist. Der Jordan Peele.
Ja, okay, aber trotzdem.
Der zweite, ne? Den er nach Get Out gemacht hat.
Genau,
ja. Den fand ich aber trotzdem auch immer noch subtiler und schöner als den wir jetzt hier haben. Du möchtest eine Frage stellen.
Ja, wie fandet ihr denn die Inszenierung von dem neuen Film?
Da wollte ich tatsächlich auch drauf zu sprechen kommen, weil ich meine, wir haben
wir haben jetzt viel
darüber geredet. Möchtest du die Moderation? hat sich vorhin beschwert, dass er nicht mehr über die Handlung sprechen will. Jetzt möchte er mir die Moderation wecken. Okay, das merke ich mal. Das schreibe ich mir auf meinen Zettel. Wir haben jetzt, wie gesagt, viel über so diese sozialen Themen gesprochen. Dieser Film versucht irgendwie hier reinzukloppen. Und wie gesagt, für mich vergisst er dabei, so ein bisschen Unterhaltungsfilm zu sein. Und da sind wir dann bei dem Punkt. Also es sind teilweise sehr schöne Kamerabilder, das muss ich tatsächlich sagen. Allein auch so die Eröffnungssequenz, die ja dann auch so gespiegelt ist, auch die Schrift, das ist ja dann alles so gespiegelt, weil quasi Candyman, die Figur aus dem Spiegel, die irgendwie so reinkommt. Das fand ich ganz schön, auch einige Kamerafahrten so über die Stadt, das ist ja Chicago, ne? Waren auch sehr, so sehr wirr irgendwie konstruiert, so das fand ich sehr schön. Letztendlich muss ich aber auch hier sagen, so rein, wenn ich ihn mir als Horrorfilm angucke, hat er mich nicht so gecatcht. Also so die, da muss ich auch wieder sagen, jetzt so im Vergleich zu dem ersten Candyman, der erste Candyman, der fand ich, war atmosphärisch so bedrückend. Gerade weil Helen irgendwann, wenn sie quasi so unter diesem Bann des Candymans gerät, ja auch schon gar nicht mehr weiß, was eigentlich passiert. Irgendwann wacht sie plötzlich auf und liegt blutüberströmt in irgendeinem fremden Badezimmer. Und der neue Candyman versucht das ja auch so ein bisschen aufzugreifen. Wir haben ja dann Anthony McCoy, Yahya Abdul-Mateen II., der ja auch so ein bisschen in so eine Art Wahn verfällt, die durch den Candyman ausgelöst wird. Aber das fand ich, hatte für mich nicht so diese So-Kraft einfach so. Da fehlte mir irgendwie so ein bisschen dieses Bedrohliche, was vielleicht aber auch einfach so ein bisschen daran lag, dass ich die Herangehensweise, wie er überhaupt so zu dieser ganzen Candyman-Geschichte kommt, auch ein bisschen platt fand, weil er geht, irgendwann ist er in diesem Cabrini Green, wo noch diese alten Ruinen dieser Häuser teilweise stehen, und er trifft auf Coleman Domingo, ein Betreiber, also Coleman Domingo ist der Schauspieler, muss gerade mal auf meinen Zettel, der heißt William Burke im Film, der einen Waschsalon betreibt, und Coleman Domingo, für alle Walking Dead Fans da draußen, ihr kennt ihn aus Fear the Walking Dead, erzählt ihm halt mehr oder weniger diese Story. Und das fand ich so ein bisschen, ich hätte mir gewünscht, es kommt mehr so dieser Aufbau. Wenn ich mir gerade auch das Original angucke, da wird dieser Aufbau, wie sie in diesen Wahn gerät, viel deutlicher. Im neuen Film, okay, er hört diesen Namen, dann recherchiert er ein bisschen, Google, Internet, ole ole, und buff, ist er weg.
Wenn du das Original vor dem neuen gesehen hättest, dann hätte dich das nicht so gestört.
Doch, ich glaube auch.
Echt?
Ja.
Aber dann weißt du es doch schon, die Story. Das ist doch eine klassische Fortsetzung. Es muss doch nicht nochmal erzählt werden.
Nein, aber der Weg von Anthonys normalen
Leben. Also du meinst die erste Berührung mit dem Candyman, also mit der Geschichte des Candymans.
Also ich brauche nicht nur die Geschichte des Candymans, aber ich will so sein Story-Arc. Ist mir viel zu schnell in diesem, okay, jetzt bin ich wahnsinnig, jetzt bin ich besessen vom Candyman. Fertig. Das hat der erste, finde ich, viel, viel besser auch vom Timing her gelöst. Und der erste ist auch nicht viel länger als der neue jetzt, ne?
Ja, der neue ist da dramaturgisch holprig. Das hat halt, wie gesagt, damit zu tun, dass dass überhaupt sehr viel Vermittlung von Plot auch passiert. Es stecken nicht nur viele Themen drin, sondern es wird eben auch sehr viel Plot vermittelt, weil ja, wie gesagt, der ganze erste Teil da nochmal irgendwie reingequetscht wird. Und wie dann der Anthony da irgendwie mit dem Fluch in Kontakt kommt, das ist, das wirkt auch alles sehr, so eher so ein bisschen eben unbeholfen erzählt. Aber die Inszenierung finde ich trotzdem sehr stark. Also du hattest es ja auch gesagt, Sebastian. Und die Wirkung ist nicht wie im ersten Film. Das sehe ich auch so. Aber ich finde, wenn man so die einzelnen, auch vor allem die Mordszenen vielleicht auch ein bisschen rauslöst aus dem Film, für sich betrachtet, sind die schon echt stark inszeniert. Also ja, da muss man auch mal die Regisseurin, ich glaube, die haben wir noch gar nicht erwähnt, Nia DaCosta hat den Film inszeniert, also nicht Jordan Peele selbst, sondern sie hat das gemacht. Die hat vorher nur einen Langfilm, Little Woods heißt der, so ein ganz ruhiges Drama mit viel wenig Personen inszeniert und jetzt halt diesen Horrorfilm und ich finde, das macht sie wirklich in den vor allem in den Kill-Szenen echt stark und auch mit wirklich originellen visuellen Ideen. Ja. Also ob das jetzt irgendwie so ein Mord an einer Fensterscheibe ist in so einem reichen Wohnhaus, wo dann so die Kamera ganz langsam wegzoomt und man dann eben den Mord an der Scheibe sieht und gleichzeitig sieht, wie das Leben irgendwie das Privilegierte daneben her noch weitergeht. Oder die Szene in der Schultoilette.
Aha. Ja, oder die Szene in der Galerie am Anfang, mit der Achilles-Szene.
Also das ist, da ist schon jemand, ich würde sagen, da ist schon eine Menge Arbeit auch reingeflossen in den visuellen Aufbau dieser Mordszenen.
Und das Sounddesign ist unfassbar gut gewesen, also das hat richtig reingewummert.
Das stimmt, ja, das Sounddesign das hat richtig fand ich tatsächlich gut, so die Mordsequenzen, also das auf dem, da müssen wir drüber reden, ich meine, wir reden hier immer noch über einen Horrorfilm, da willst du natürlich auch irgendwo wissen, okay, wie funktionieren jetzt halt so ganz oberflächlich betrachtet so diese Mordsachen und so, also das, diese Schulklo-Sequenz fand ich ein bisschen öde, dieses Einzige, was mir tatsächlich so ein bisschen im Kopf geblieben ist, ist das, was du meintest, wenn die Kamera langsam wegfährt von diesem Fenster und man einfach so sieht, wie das Leben weitergeht, während da gerade jemand von irgendwas Unsichtbarem gemordet wird. Nichtsdestotrotz fand ich so ein bisschen schade, dass der Film den Candyman an sich irgendwie so zu sehr rausnimmt. Ich meine, Tony Todd hat einen kleinen Mini-Auftritt für alle da draußen vielleicht interessant, den ich fast ein bisschen schade fand, dass er nicht irgendwie eine größere Rolle so dafür bekommen hat. Und irgendwo hat mich das Ganze auch mehr, ich weiß nicht, ob der Vergleich komisch ist, an die Fliege erinnert.
Ja, klar, durch den Body-Horror, ne?
Weil Anthony wird irgendwann zufällig irgendwie von so einer Biene gestochen und dieser Bienenstich wird irgendwie immer größer und dann poolt er da auch immer. Das waren so eher so die Momente, so dieses so, na, ich pool da jetzt dran und da kommt so ekliger Scheiß irgendwie raus.
Den Fingernagel rausziehen.
Ja, ja. Mhm. Und da musste ich so ein bisschen an die Fliege denken, weil es so in diese Richtung geht. Aber ja, trotzdem hat es mich auch so vom Horror, von den Kills her nicht so. Da muss ich tatsächlich sagen, und ich glaube, das wird Tobi überraschen, da fand ich die Kills im neuen Halloween besser.
Ja, natürlich fandest du die da besser, Sebastian.
Ja, aber ich mag
weil der neue, ja, ich weiß, was
ich mag den neuen Halloween-Film.
Ich verstehe halt die Pointe, nicht. Die sind einfach auch extrem stark. Ja. Und der Film ist es natürlich auch.
ja, also deswegen, ich weiß nicht, also und vielleicht kommen wir noch zu dem kleinen Spoiler-Teil, ich weiß es nicht, ob das wichtig ist, aber generell hätte ich es einfach interessanter gefunden, wenn man diese Verbindung zum ersten Teil irgendwo ein bisschen schlüssiger aufgegriffen hätte. Ich meine, es tauchen ja bestimmte Figuren aus dem ersten Teil auf. Vanessa Williams ist ja auch im Film. Sie spielte ja im ersten Teil die Mutter eines entführten Babys, von dem man dann irgendwann weiß, dass der Candyman dieses Baby entführt hat und so. Das fand ich irgendwo ganz cool, so wenn ich jetzt halt in der Retrospektive drüber nachdenke, weil im Film dachte ich nur, okay, ja gut, diese Dame ist auch da, aber ich konnte sie dann noch nicht so verbinden. So, und irgendwie hätte ich es mir fast schöner vorgestellt, wenn man das ein bisschen mehr einfach rausgearbeitet hätte.
Oder einfach weggelassen. Also ich bin mittlerweile, ich meine, man sollte Filme immer so nehmen, wie sie sind und sich da nicht irgendwie groß was rumwünschen, aber ich glaube, es hätte dem Film ganz gut getan, wenn er sich einfach völlig gelöst hätte von dem ersten Teil und dann nicht irgendwie angeknüpft groß hätte, sondern einfach diese Candyman-Legende in den Mittelpunkt gestellt hätte, das nochmal erzählt hätte und dann sein eigenes Ding gemacht hätte. Also ich persönlich brauchte diesen inhaltlichen, dieses inhaltliche Anknüpfen an Teil 1 nicht.
Ja, das stimmt. Man hätte das mit der ganzen Gentrifizierung so ja trotzdem bringen können, aber man hätte halt nicht unbedingt auf Figuren aus dem ersten Teil zurückgreifen.
Ich war auch überrascht, ich war auch wirklich überrascht, als ich dann im Kino saß und gemerkt habe, dass das echt einfach eine ganz klare Fortsetzung ist. Ich wusste das gar nicht vorher. Ich dachte eigentlich eher so, das ist ein
Reboot. Da gab es doch diesen Moment, wo wir uns angeguckt haben.
Ja. Da war dann, in dem Moment war für uns beide klar, weil wir uns vorher gefragt haben, ist es jetzt eher ein Reboot oder eine Fortsetzung? Mhm. Und in dem Moment, wo wir das im Film gesehen haben, dass es halt ganz klar eine Fortsetzung ist, da dachte ich mir schon, ja, ist auch irgendwie mutig so, weil meine, der Film ist, der erste Film ist jetzt nach meiner Wahrnehmung keiner, der irgendwie heute noch groß geguckt wird oder so. Also zumindest, ich weiß nicht, wie es irgendwie in anderen Filterblasen ist, aber ich kann nur sagen.
Also in Horrorkreisen ist das ein absoluter Klassiker, aber darüber hinaus ist der irgendwie in der Versenkung
versunken. Also nicht so jetzt verglichen mit Halloween.
Nein, Michael Myers.
Also klar, so ein Candyman hätte auch irgendwo. Eigentlich hätte er es verdient, wie gesagt, ich kenne nur den ersten Film und jetzt den neuen, aber so die Candyman-Figur an sich hätte es schon verdient, neben den großen Slasher-Killern, Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers und so zu stehen, weil ich weiß nicht, wie viele Fortsetzungen, also es gab ja schon auch noch ein paar Fortsetzungen.
Zwei. Nee, eben nur, das ist interessant,
Es gab nur zwei.
Das ist das Ding, man denkt vielleicht so, hatte ich auch gedacht, dass da noch viel mehr sind, aber die Reihe hat sich halt nach zwei Filmen dann, oder insgesamt drei, zwei Fortsetzungen, schon wieder erledigt. Also das war wirklich von 92 bis 99 Ende Gelände. Das war's. Und bei Halloween kamen leider deutlich mehr. Freitag der 13. hat deutlich mehr, Freddy Krueger deutlich
vielleicht
mehr.
Vielleicht ist hier dann auch wieder das traurige Problem, dass es halt einfach, weiß nicht, vielleicht ist es dann auch gesellschaftlich, dass du halt eine schwarze afroamerikanische Figur hast, die die ganze Zeit in diesem Film irgendwie als fieser Killer irgendwie durch die Gegend läuft. Was ich den Fortsetzungen jetzt einfach mal unterstelle, weil was ich bei dem Original interessant finde, ist halt, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, der ist ja fast so Dracula-haft, so, ne, also der ist ja, der hat so eine Gravitas irgendwie, so, der
das
ist.
Hat er weiterhin, das muss man schon sagen, also die Fortsetzungen sind deutlich schlechter, finde ich, als, und da bin ich, habe ich glaube ich keine exklusive Meinung, als der erste Film, aber der Tony Todd hat in jedem der Teile, selbst in dem dritten, der wirklich irgendwie drei Klassen billiger ist, hat er noch eine Ausstrahlung.
Ja.
Also das ist
Und das hat mir halt so ein bisschen in dem Neuen gefehlt. Also nicht, also also schauspielerisch fand ich den toll. Tiona Paris finde ich wirklich toll. Wie gesagt, ich habe Beale Street nicht gesehen. Ich kenne sie jetzt tatsächlich. Muss ich jetzt mal mich hier als Blockbuster Mainstream Heini outen. Ich kenne sie halt wirklich nur aus der WandaVision Marvel Serie, wo ich sie aber auch schon sehr, sehr toll fand. Yahya Abdul-Mateen, den zweiten kenne ich, glaube ich, auch nur als Black Manta in Aquaman. Oder wo hat er denn noch mitgespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auch ihn, also schauspielerisch fand ich es echt klar, also die Leute waren wirklich gut. Ich finde, er hat es auch sehr, sehr überzeugend gespielt, so wie er langsam halt dieser wahnsinnige Künstler da wird. Das hatte, finde ich, für mich fast schon so ein bisschen was Lovecraftsches. So, ich bin irgendwie dem Wahnsinn verfallen und ich zeichne meinen Wahnsinn dann auch. Also auch diese Bilder, die er dann da ja mal, die wir sehen, sind ja auch einfach nur creepy, die wahrscheinlich auch in jeder Galerie wirklich sofort irgendwie hängen würden. und auch so ein bisschen so, wie das so quasi in diese Beziehung reingeht und so, das fand ich nett, aber es war halt einfach am Ende zu viel, auch wir haben ja schon drüber geredet, zu viele Themen, zu viel schnell und dann muss noch irgendwie Horror mit rein, dann muss noch Sozialkritik rein, dann muss dies noch rein und dann muss noch dieses ganze Erklärzeug zum ersten Teil, da gebe ich Tobi recht, vielleicht hätten sie sich wirklich davon lösen sollen, sagen, okay, wir erklären, wie kommt dieser Candyman zustande, aber alles andere davor schenken wir uns, guckt halt den Film.
Ja, also der neue Candyman wäre wahrscheinlich ein besserer Film gewesen, wenn er ein bisschen länger gehen würde.
Oder das. Oder du lässt halt die Expositionssachen zum ersten Teil raus, dann hast du mehr Zeit. Ja. ja, Also deswegen, keine Ahnung. Ich bin kein großer Fan.
Aber immerhin mochtest du den ersten Film. Also,
ja, also fantastisch. Also, den muss ich mir auch direkt, glaube ich, jetzt auch auf Blu-ray kaufen, um ihn im Schrank stehen zu haben.
Dann gebe ich dir einen Tipp, belass es bei ihm und guck einfach 2 und 3 nicht.
Ja gut, aber das ist ja so häufig irgendwie bei diesen ganzen Horror-Fortsetzungen so. Also ich meine, die Jason-Reihe, die habe ich letztens hier mit Yves, meinem guten Freund und Kollegen vom Moviepilot, haben wir die mal so hintereinander geguckt, jede Woche einen Teil. Die nehmen sich ja irgendwann selber nicht mehr ernst, ja, ja, und sagen sich dann, ja, okay, jetzt ist er ein Zombie, jetzt ist er ein Virus-Parasit-Dingens, jetzt ist er ein außerirdischer Terminator irgendwie und sowas. Und die einzige Reihe, wo ich tatsächlich sage, okay, da kann man sich auch viele der Fortsetzungen angucken, ist für mich immer noch Freitag der 13., Nightmare on Elm Street.
Ja, die hat auch viel ausprobiert. Da die hat sich auch immer wieder neue
erfunden. Ja, und vor allem, die haben auch viele gute Sequels, die natürlich immer nicht an irgendwie das Original rankommen,
ja,
oder so. Aber
ja, aber da so richtig schlecht ist da eigentlich vielleicht einer, wenn überhaupt. Ja.
Also ich glaube, der Einzige, der auch so richtig abkackt, da kenne ich nicht so viele, habe ich immer das Gefühl, ist so Michael Myers und die Halloween-Reihe, ne? Weil da so viel irgendwie neu gerebootet wurde, ja, und genau. Nee, ja, wir vergessen diese Teile und wir setzen dann bei Teil 2 an und oder wir setzen beim ersten an und ja.
Es fehlten einfach auch die leider dann irgendwann die Ideen. Ja, ja. Also ich glaube, du hast recht mit dem, dass die Nightmare-Reihe vielleicht sozusagen die Qualität irgendwie am konstantesten hält. Mhm. Aber ansonsten kann man wirklich konstatieren, dass leider Horrorreihen dazu verdammt sind, zu verrotten. Ja. Und dann irgendwann, wenn man Glück hat, wieder gerettet werden, so wie Halloween zum Beispiel.
Auch die Hellraiser-Reihe, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, weil die ganze Geschichte verdanken wir letztendlich irgendwo auch Clive Barker, der Horror-Autor, der ja auch eine Kurzgeschichte irgendwie geschrieben hat, in der diese ganze Candyman-Story halt auch thematisiert worden ist.
Darauf, aber die dann sehr stark abgewandelt wird.
Ja, ja, genau, aber darauf basiert ja zum Teil halt auch der erste Candyman und Und das ist so, vielleicht lehne ich mich da weit aus dem Fenster, aber ich finde, wenn jemand mal wirklich als guter Regisseur daherkommt, ich finde die Hellraiser-Reihe.
Ist in der Entwicklung, ne? Neuer Hellraiser.
Echt? Mhm. Weil ich finde, ich mag den ersten Hellraiser für das, was er ist, ganz gerne.
Der grandios. Ist echt.
Müssen wir vielleicht noch kurz erklären, wer das ist. Das ist doch, du redest von der Reihe, wo die Hauptfigur immer so ganz viele.
Der Pinhead, genau. Pinhead, es gibt eine mysteriöse, Puzzlebox und wenn man die öffnet, dann öffnet man irgendwie das Tor zur Höllendimension, ja, genau. XY, und da kommen dann
gefallene Engel.
Genau, die angeführt werden von diesem Pinhead, die irgendwie dich foltern und kein.
Für manche also der sind sie Engel, für manche sind sie Teufel.
Der erste Film ist wirklich grandios, auch ziemlich creepy und eklig, so von den Effekten
her. Der zweite ist auch noch ziemlich gut.
Ja, aber ich finde so gerade auch die Hellraiser-Reihe ist so eine, die dann auch sehr, sehr steil abnimmt. Ich hab mich irgendwann mal, glaube bis Teil 6 oder so habe ich mal geguckt. Teil 4 ist dann irgendwie, das spielt dann zum Teil in der Zukunft, zum Teil ist es ein Prequel. Mhm. Und das Witzige ist, in Teil 4 töten sie Pinhead tatsächlich. Mhm. Aber dadurch, dass es halt im Jahr 4000 hast du nicht gesehen passiert, können wir halt trotzdem immer noch 1000 Filme hinterher schieben, weil wir wissen zwar, dass er irgendwann stirbt, aber das ist ja noch.
Das dauert noch. In so Horrorreihen hat es absolut nichts zu bedeuten, wenn der Killer
stirbt. Ja gut, stirbt. Das ja sowieso.
Oder
das
wenn irgendwas so Final Chapter heißt, dann weiß man immer, da kommen dann mindestens noch 10 weitere Filme nach dem Final Chapter.
Final Chapter 2. dann vielleicht, weil wir jetzt schon über Fortsetzung reden, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, wie sehr würdet ihr es euch vielleicht selber wünschen, dass diesem Candyman noch ein Sequel gegönnt wird oder irgendeine Art von Fortsetzung?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Nach dem Ende von dem neuen Candyman jetzt, hätte ich wahrscheinlich schon Lust drauf, weil mich dann interessieren würde, wie sie die Mythologie da weiter ausbauen jetzt. Allerdings halte ich das für eher unwahrscheinlich, dass dieser Film das nötige Geld einspielt, dass wir da noch ein Candyman 2 bekommen werden.
Ja, müssen wir mal gucken. Ich meine, die Bedingungen sind halt auch gerade noch mit den teils immer noch geschlossenen Kinos und so andere als zu normalen Zeiten. Deswegen würde ich mich da mit einer Prognose auch echt schwer tun. Auf der anderen Seite müssen halt Horrorfilme auch nicht so viel einspielen wie andere Filme, um profitabel zu sein. Das ist ja auch der Grund, warum wir diese ganzen Fortsetzungen bei vielen dieser Reihen bekommen haben. Die sind halt einfach günstig zu produzieren.
Ja.
Und zu der Frage, ob ich mir eine Fortsetzung wünschen würde, ehrlich gesagt, trotz meiner Probleme mit dem Film, ja. Weil das Potenzial ist einfach da. Also in dieser Figur, aber auch in den Themen. Und insofern hätte ich absolut nichts dagegen, wenn man noch einen Versuch unternimmt.
Und man stelle sich vor, Jordan Peele dreht den.
Dann wäre ich vielleicht auch wieder mit dabei. Aber ich gebe dir recht, so der Film führt sich halt so ein bisschen wie die neue Origin-Story an und jetzt könnte der Film dann halt so richtig losgehen. Also ich auch wenn ich diesen neuen Film wirklich nicht mag, sehe ich tatsächlich selber auch irgendwo das Potenzial dahinter, dass man diese Story jetzt halt wirklich ausbaut, wenn man letztendlich, um mal so ein bisschen in diesem ganzen Superhelden-Denken zu bleiben, das hier jetzt so als die neue Origin-Story ansieht für diesen neuen Candyman der modernen Zeit.
Genau.
Und das dann weiter ausbaut. Aber ja, gucken wir erstmal, wie der denn so in den Kinos anläuft. Und damit kommen wir zum Fazit. Tobi, du hast die Kritik geschrieben. Ich sehe sie hier auch noch ausgedruckt auf dem Tisch vor dir liegen.
Ja,
was steht denn da für eine Wertung und was ist dein Fazit?
Ich werde mich einfach jetzt hier mal zitieren. die Wertung sind 3 Sterne. Und das Fazit lautet, ein stark inszenierter Slasher, der auf seinem blutigen Kreuzzug das eine oder andere Thema fast zu viel aufschlitzt.
Wow. ja, kann ich mich eigentlich so anschließen. Von mir würde es auch 3 Sterne geben. Der ist überladen, dadurch wirkt er sehr unausgegoren, hat aber inszenatorisch einiges auf dem Kasten, ist schön blutig, entwickelt den ersten Teil, also das Original von 92, für mich, gerade was so das urbane Klima angeht, durchaus stimmungsvoll und schlüssig weiter. Deswegen würde ich da schon eine Empfehlung aussprechen.
Ich gebe 1,5 Sterne. Muss ich tatsächlich sagen. Also ich muss letztendlich alles so ein bisschen verneinen, was ihr beide gerade gesagt, gerade auch was Pascal eben meinte. Also ich finde, so als Erweiterung vom ersten Teil funktioniert er für mich nicht wirklich, außer dass er halt so ein bisschen so Name-Dropping irgendwie da lässt. Als Horrorfilm hat er mich lange nicht so in Bann gezogen wie der 92er Teil. Und ich muss immer noch sagen, guckt euch den 92er Film an. Also ich bin immer wieder froh, wenn ich so Entdeckungen mache von Filmen, wo ich denke, okay, krass, wie konnte ich diesen Film bisher noch nicht gesehen haben? Aber Candyman's Fluch von 92 ist wirklich sehr, sehr toll. Mich hat er einfach nicht überzeugt, mich hat er nicht gekriegt. So zu überladen mit großen, zwar durchaus wichtigen Themen, die aber hier längst nicht so gut irgendwie umgesetzt werden. Da finde ich, kann man sich dann doch irgendwo eher Get Out angucken. Da wird es irgendwie viel, viel schöner und auch tatsächlich atmosphärischer in Szene gesetzt. Ja, deswegen von mir keine Empfehlung, aber ihr habt ja hier 2 Empfehlungen, von daher.
Und wir kommen immerhin auf einen Nenner, dass wir alle das Original empfehlen würden.
Definitiv, ja. Also wenn ihr es schafft, wenn ihr euch den Original vorher noch angucken wollt, tut's auf jeden Fall, kann ich schauen. Der ist wirklich sehr, sehr toll. Und damit sind wir durch, wir sind sogar durch, ohne einen Spoiler-Teil zu machen, weil wir haben jetzt eigentlich alles gesagt, was man sagen kann. Deswegen, Pascal, vielen lieben Dank, dass du wieder dabei warst.
Sehr gerne.
Deine Blu-ray bringe ich dir dann beim nächsten Mal mit. Tobi, dir vielen lieben Dank, dass du auch hier warst heute.
Ebenfalls sehr gerne.
Und ich bedanke mich natürlich bei allen da draußen, die uns fleißig Woche für Woche zuhören, die uns so tolle E-Mails schicken wie Nikolas. Deine Fragen haben wir ja jetzt beantwortet, sehr, sehr ausführlich. Auch dafür ganz, ganz vielen lieben Dank. Wenn ihr das auch machen wollt, schickt einfach eine Mail an leinwandliebe@filmstarts.de. Freuen wir uns wirklich sehr. Und ja, wenn ihr uns über die Apple Podcast, iPod, nee, ich lasse es Tobi mal machen, weil heute ist Tobi mal da kann er selber ein bisschen Werbung für machen.
Genau, wenn ihr die Apple Podcast App habt, dann und uns mögt natürlich, dann
gebt uns. Wir sind gut zum Einschlafen.
dann und jetzt noch nicht eingepennt seid, dann gebt, oder wenn ihr das, ist auch ich, im Grunde ist es uns ja egal, warum ihr uns hört, sofern ihr irgendwas für euch daraus ziehen könnt und wenn es halt die Einschlafhilfe ist. Jedenfalls, sollte es einen Grund geben, warum ihr uns mögt, dann teilt diesen Grund doch der Welt mit, indem ihr uns bei Apple Podcasts vor allem die Sternewertung gebt und vielleicht noch eine kleine Rezension schreibt. Das hilft uns, sichtbarer zu werden, auch gegenüber der ja doch ziemlich großen Konkurrenz und angesichts dessen, dass halt einfach Film-Podcasts Nischen-Podcasts sind. Genau, darüber würden wir uns echt freuen und Mundpropaganda ist natürlich auch immer gut. Ich glaube, die meisten Leute lernen Podcasts kennen, weil irgendjemand ihnen sagt, ey, ich höre das gerne.
Da kann ich richtig gut bei einschlafen. Das war an. Die reden so schön. Ja, und kleiner Spoiler für nächste Woche, für alle Marvel-Fans da draußen. Wir reden natürlich über den nächsten großen Marvel-Blockbuster, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie der so wird. Und damit verabschieden wir uns, wünschen euch ganz viel Spaß im Kino, beim Filme gucken. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.